Hallo und herzlich willkommen zur 110. Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit Martin Ott. Martin war Europachef von Facebook und ist dann zum Bürovermieter WeWork gewechselt, der in einem großen Skandal versunken ist. Martin verließ das Unternehmen in der Krise und es folgte ein ziemlich überraschender Wechsel. Nämlich vor wenigen Monaten ist er dann in die Berliner Startup-Szene gekommen und leitet nun die Steuer-App Taxfix. Taxfix gehört zu den deutschen Hoffnungsträgern, aber ist mit einem Team von 350 Leuten noch relativ klein im Vergleich zu WeWork oder Facebook. Im Doppelinterview mit dem Taxfix-Gründer Mathis Büchi, der sich als CEO zurückzieht, habe ich mit Martin Ott über seinen Wechsel und die Lehren aus der WeWork-Zeit gesprochen. Zuerst gibt es aber einen kurzen Hinweis von unserem Werbepartner.
Gerne möchte ich euch heute unseren neuen Werbepartner Frank vorstellen. Frank ist ein rein digitaler Mobilfunktarif, der sich vollständig per App abschließen und verwalten lässt. Das Ganze funktioniert mit normaler SIM-Karte und sogar auch mit der eSIM. Damit spart ihr euch also jede Form von Papierkram und habt keinerlei Wartezeiten. Das Angebotsversprechen von Frank sind keine versteckten Kosten oder Zusatzoptionen. 5 GB Datenvolumen und Allnet Flat und das Ganze ist auch monatlich kündbar. Für euch Finance Forward-Hörer habe ich auch noch ein besonderes Angebot. Mit dem Code FINANCE gibt es monatlich sogar 6 GB Datenvolumen statt der üblichen 5 GB. Schaut euch das Ganze doch am besten einmal auf frank.de an. Ich buchstabiere euch das einmal, FRAENK.de. Und nun viel Spaß bei der heutigen Finance Forward-Folge.
Hallo Mathis, hallo Martin, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hallo Kasper.
Hi Kasper, grüß dich.
Mathis, die Nachricht, dass du den CEO-Posten abgibst, hat mich echt überrascht. Das ist eine der wenigen Nachrichten, die mich so wirklich überrascht haben, weil Taxfix ist ja gerade in der Aufbauphase, gilt irgendwie als Hoffnungsträger in der Berliner Fintech-Szene. Warum hattest du da keinen Bock mehr drauf?
Boah, das ist ein großes Wort. Das ist eine lange Geschichte, natürlich. Und ich verstehe es, kriege ich auch oft das Feedback. Es ist, glaube ich, sehr selten, dass natürlich so ein Wechsel auch stattfindet, wenn es so gut läuft. Oder normalerweise passiert sowas, wenn wirklich alles nicht mehr geht und dann irgendwie eine Lösung her muss und dann ein Wechsel gefunden wird. Deswegen, glaube ich, ist das auch so speziell.
Also beziehungsweise man fragt sich, läuft es hinter den Kulissen vielleicht nicht gut und man kriegt es nicht mit.
Gut, ja, gut. Das könnte auch sein, absolut. Aber wirklich, das kann ich nochmal bestätigen, dass das wirklich nicht der Fall ist. Wir haben einfach ein super Board, super Support. Und weißt du, als ich mir das überlegt hatte, eigentlich, also es war so Anfang Jahr, als es irgendwie konkreter wurde, als ich natürlich meinen Mitgründer hingesetzt habe mit dem Management-Team und das erste Mal so auch ein bisschen verstehen wollte, wie würden die das sehen, also wäre das überhaupt eine Option, weil mir war mega wichtig, dass das halt jetzt also keine Katastrophe wird für die Company und auch für alle, dass alle das irgendwie auch mittragen können. Und dann mit dem Board gesprochen, die waren natürlich schon ein bisschen überrascht. Erstmal wollten mich erstmal auch überzeugen, ja, aber vielleicht geht's ja doch oder so. Und wurde dann aber auch ziemlich klar in den Gesprächen, dass es doch einfach auch eine riesen Chance ist. Und irgendwie also habe ich dann auch.
Warum eine Chance?
Eine Chance dann natürlich auch irgendwie jemanden nochmal zu finden für diese nächste Phase. Weißt du, also einfach als, nochmal richtig Gas zu geben. Das war, also grundsätzlich war die Situation ja so, dass ich einfach gemerkt habe, Taxfix ist so erfolgreich und wir sind immer noch am Anfang. Oder es ist immer noch so viel Potenzial, halt weiter zu wachsen in anderen Märkten mit neuen Produkten. Aber auch nur in Deutschland alleine sind wir noch völlig am Anfang, wenn es um die Steuererklärung geht. Und einfach gemerkt, die Reise ist noch so lang, oder? Es ist ja nicht irgendwie jetzt noch, okay, noch 2-3 Jahre mehr, sondern hey, es wird hier noch lange weitergehen, oder? Und ich glaube, da habe ich mich halt gefragt, bin ich der Richtige dafür? Will ich das? Und das war so wirklich ein Moment der Reflexion, als ich mir das einfach mehr und mehr überlegt hatte, ja, gibt's da vielleicht nicht noch eine andere Lösung? Weil wir hatten es auch gesehen bei SmallPDF, unsere andere Company, wo ich ja auch eine Chairman-Position habe, wir einen super CEO gefunden haben und das so gut funktioniert hat, also auch mit dem Team, aber das Wachstum wirklich nochmal explodiert ist, auch mit dem neuen CEO. Und ich auch gemerkt habe, also es ist möglich oder ich habe es schon mal gesehen und ich glaube, es ist auch möglich bei Taxfix.
Aber was waren die Sachen, wo du denkst, das kann jetzt Martin besser als ich?
Ja, also die Liste ist lang.
Oh.
Aber natürlich, also ich meine, Martin bringt halt diese Erfahrung, oder? Ich glaube, als Gründer, vor allem in so einem Wachstumsunternehmen, man hat den Job ja noch nie gemacht. Normalerweise, wenn man jemanden finden würde für diesen Job, würde man nie jemanden einstellen, der den Job noch nie gemacht hat, oder eigentlich. Und natürlich viele Erfahrungspunkte, vor allem auch was Management angeht, ja, muss man einfach auch viele Fehler machen, bis man es dann mal richtig macht. Und klar kann man Bücher lesen oder sich Mentoren suchen, aber man macht trotzdem diese Fehler. Das gehört einfach auch ein bisschen dazu. Aber natürlich hat Martin jetzt einfach so viel Erfahrung, gerade für diese Phase, wo ich halt sehe, auch jetzt schon, also wie viel er schon also gespürt hat, was ist die richtige Entscheidung hier, wie müssen wir das angehen, was sind da die Challenges, die auf uns zukommen, wenn wir das und das so und so machen. Und ich glaube, das ist einfach unbezahlbar. Also diese Erfahrung und diese Voraussicht, einfach eine größere Company zu managen. Und ich glaube auch, also der zweite Trend, gibt es einiges Erfahrung und Skill natürlich. Der andere ist aber auch wirklich die Energie und die Lust zu haben für diese Phase. Weil mein Job oder hat sich so krass verändert, wir glaube ich auch mal ein bisschen drüber gesprochen. Als Gründer ist es halt so anders. Alle 3-6 Monate ist es ein total anderer Job. Es ist eine ganz andere Jobbeschreibung, oder? Also man würde sich ja nie für alle diese Jobs bewerben. Also ob man alle diese Jobs machen kann, ist die eine Frage, aber auch ob man sagen würde, das ist mein Traumberuf, oder? Und finde ich super spannend, wenn man das sich überlegt, also wie sich das eben auch verändert, wie sich das auch noch verändern wird in Zukunft. Und für mich war das jetzt alles super bis hierhin, einfach richtig toll, richtig tolles Team, auch nochmal richtig gute Phasen. Aber ich habe auch gemerkt, es gibt jetzt noch mal eine Phase, die jetzt gerade angebrochen ist, die halt ganz eine andere ist. Also im Scale mit 300 Menschen im Team ist halt ganz andere Aufgaben als damals mit 10, 20 Leuten, wo wir richtig klein waren, oder? Und da dachte ich, habe ich mir auch gemerkt, dass es also auch da verschiedene, das ist gar nicht, also es ist gar nicht absolut objektiv, es ist halt rein subjektiv gefühlt, welche Phase macht mir am meisten Spaß. Und da merke ich schon, dass die früheren Phasen mir etwas mehr Spaß machen als die anderen. Und ich merke auch, dass es halt viele Menschen gibt, die unglaublich gut sind in diesen Phasen und auch unglaublich Freude haben, genau an dem. Mhm.
Sitzt du dann schon an so einer Liste von neuen Ideen, die du jetzt angehen willst?
Nein, das habe ich mir fest vorgenommen, dass ich das nicht machen werde.
Aber für Frührente ist es so ein bisschen früh, oder?
Es ist noch zu früh. Aber erstmal, ich glaube, diese Pause einmal durchatmen ist mir mega wichtig. Und ich weiß, sobald ich mir eine Liste mache, dann bin ich gleich schon wieder Tag und Nacht im Arbeiten. Deswegen glaube ich mal ganz gut, das noch ein bisschen zu schieben.
Aber die Investoren werden wahrscheinlich schon anklopfen und sagen so, egal was du machst, ich will es nicht gesehen haben, hier hast du 2 Millionen.
Ein bisschen, ja, aber das werden wir dann mal sehen.
Okay. Martin, du hast ja auf deinem Lebenslauf ganz andere Kaliber stehen mit Facebook, mit WeWork, wo du Europachef jeweils warst. Was haben deine Freunde gesagt, als du gesagt hast, du gehst jetzt zu Taxfix? Haben die dann gesagt, was gehst du da zu so einer Steuerklitsche nach Berlin?
Sag mal, erstmal habe ich mich selbst gefragt, jetzt Steuern, also ich habe überlegt, was will ich als nächstes machen? Und mir hat immer, ich habe ja früher auch Startups mit aufgebaut und gegründet und so. Und das hat mir eigentlich auch immer am meisten Spaß gemacht. Auch die Firmen, damals, als ich zu Facebook kam, war ja auch noch so vor dem Börsengang, um die Zeit des Börsengangs, war ja auch noch ein viel kleineres Unternehmen. Zum Schluss dann natürlich ein Riesenladen. Und wo ich dann auch gesagt habe, ich will eigentlich wieder was anderes. Und es war jetzt nicht so, als ich dann so Taxfix gehört habe, dass jetzt irgendwie beim Thema Steuern mein Herz aufgegangen ist. Und gesagt, wow, das war jetzt die nächsten Jahre meines Lebens, wollte ich schon immer mit Steuern verbringen. Ja. Und aber genau dieses Gefühl zu fragen, wow, warum ist denn das so? Das ist ja echt, wenn es bei mir schon so ein Thema ist, wie geht's da anderen? Und je mehr ich mich dann da reingekniet habe und dann natürlich auch Mattis getroffen habe und dann viele lange Spaziergänge gemacht, auch im Friedrichshain und bei uns in der Nähe vom Büro und sind da rumgelaufen, je mehr habe ich verstanden, was das für ein Riesenthema ist für so viele Menschen. Ja? Also 12 Millionen Menschen in Deutschland geben gar keine Steuererklärung ab, weil sie genau diese Aversion oder diese Angst haben, auch etwas falsch zu machen oder weil es zu komplex ist. Und dann dachte ich, wow, spannend, das ist ein Riesenthema, ein Riesenproblem. Und Mattis ja, der sich dem sehr, sehr früh angenommen hat und wirklich genial auch mit dem Team da sich diesem sehr, sehr komplexen Thema so angenommen hat, dass ich sage, wow, das ist echt was, das finde ich jetzt, also jetzt bin ich auch mega begeistert von Steuern und kann mir sehr, sehr gut vorstellen.
Ja. Was hast du konkret vor? Plant ihr jetzt so ein Steuer-Metaverse vielleicht?
Das Erste ist erstmal wirklich zu schauen, wie schaffen wir das existierende Produkt einfach zu skalieren. Wir sind ja auch gerade erst noch am Anfang und Mathis und ich, wir verbringen da viel Zeit, auch genau darüber zu sprechen. Wenn ich anschaue, wir haben jetzt so eine Studie gemacht mit YouGov, da kam raus, dass fast die Hälfte, ich glaube 48% der Deutschen haben genau diese Angst und vor der Komplexität und beim Thema Steuern. ich glaube, 40% der 18- bis 24-Jährigen geben überhaupt keine Steuererklärung ab. Also es gibt ganz, ganz viele. Und das Steuersystem ist ja extra so gedacht, dass dort auch Steuererleichterungen oder ja, dass es bei den Menschen ankommt, die es wirklich brauchen. Und viele von denen geben gar keine Steuererklärung ab. Das heißt, das kommt da gar nicht an. Und da sind wir wirklich noch am Anfang. Deshalb der Fokus jetzt ist absolut, auch das weiter auszubauen, das Produkt einfach noch einfacher zu machen, dass wir die Komplexität noch weiter rausmachen, dass es den Menschen einfach noch einfacher fällt und das dann natürlich zu skalieren. Und ich sag mal so, das ist eine der ersten Prioritäten. Das andere ist dann auch, da haben wir auch drüber gesprochen, die Internationalisierung, was natürlich kein rein deutsches Problem ist, kein rein deutsches Thema. Es geht den Menschen in anderen Ländern auch so. Das sind jetzt gerade Themen, die wir besprechen, wie wir das angehen.
Wenn man sich jetzt so andere Fintech-Wachstumsgeschichten anguckt, ist es ja manchmal so, dass die Leute sich zu sehr auf die Skalierung fokussiert haben, auf die Expansion und dabei vergessen haben, im Produkt sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, bei N26 sieht man das etwas, dass sie da zu lange gebraucht haben, um jetzt zum Beispiel das Trading und Krypto, woran sie jetzt gerade arbeiten, einzuführen. Deswegen so ein bisschen die Frage, wir hatten ja auch über die Produktweiterentwicklung schon mal gesprochen. Kann man da vielleicht Altersvorsorge integrieren, andere Finanzprodukte irgendwie andocken? Deswegen die Frage, da sieht man jetzt im Moment ja noch nichts. Wie ist da der Status?
Also ist erstmal sicherlich ein Fokus auch wirklich auf das Kernprodukt. Das ist, wir haben ja zum Glück, ich meine, Mathis wird ja jetzt Chairman, ne? Und aber Lino ist ja auch Mitgründer, ist als Chief Product Officer noch dabei. Wir haben auch einen wirklich genialen CTO, den Björn, der viele spannende Startups auch in den USA mitgebaut hat und eins unter anderem dann bei Intuit dann mitgelandet ist und war zuletzt VP Engineering bei Uber. Also der hat auch schon gesehen, wie man Produkte natürlich auch mit einer Skalierung und so baut, dass das auch langfristig funktioniert und gut skaliert. Und deshalb ist der absolute Fokus auch erstmal auf dem Kernprodukt, um wirklich zu schauen, wie wir dieses Thema Steuererklärung abgeben. Das war ja immer diese Vision, dass das irgendwann mal so einfach ist, um auf den Bierdeckel zu passen und so. Und das wollen wir halt digital abbilden, dass es wirklich für jeden so einfach ist.
Wird dann Friedrich Merz Testimonial.
Dann hat das geschafft.
Ja, dann hat er es geschafft. Also, da sind wir noch ein bisschen weit von weg, aber das ist erstmal das Wichtigste. Und dann gucken wir uns natürlich auch an, das aber eher so mittelfristig, das sind ja Menschen, die heute vor dieser Komplexität des Steuersystems stehen und ich sag's jetzt auch mal so, es nicht mal schaffen, dann die Steuererklärung abzugeben, weil es einfach zu komplex ist, das Thema, und mit zu vielen Ängsten oder auch Unsicherheiten behaftet ist. Und dann schauen wir schon mittelfristig, was heißt denn das eigentlich für diese Menschen auch diesen, ich nenne es mal, ja, finanzielle Teilhabe. Also was heißt denn das, wenn man das Geld, was wir ihnen zurückbringen, ja, also heute, wir haben gerade vor 3 Wochen einen riesen Meilenstein gefeiert in der Firma, wir haben 1 Milliarde Euro zurückgeholt an Steuerrückerstattung. Das ist Wahnsinn. Also überhaupt das diese Summen. Und wenn man sich die Summen anguckt, im Schnitt sind das ja über 1.000 Euro, die wir für die Menschen dann sozusagen zurückholen an Steuererstattung. Das ist richtig viel Geld. Und dann die Überlegung, wie schafft man es mittelfristig, gerade diesen Menschen dann auch zu helfen, das was Sinnvolles zu machen. Also natürlich die
man
Steuern
kann
zu optimieren.
Man kann ja die 1.000 zum Beispiel dann direkt anlegen.
Genau, genau. Das ist sowas, wie gesagt, das ist eher so die Vision, wo man mal hin will und guckt. Wie gesagt, Fokus ist aktuell auf den anderen Produkten. Aber dann genau zu schauen, was macht man damit? Legt man das an? Investiert man das in die Zukunft, Studium für die Kinder oder in die eigene Rente und? Also das sind schon Themen, die uns auch umtreiben, um zu schauen, wie wir das dann auch dieses Thema wieder so einfach und so verständlich machen für die Menschen aufbereiten, dass da die Komplexität rauskommt und dass man die dann dort auch mit ranführt.
Wie ist der Stand der Expansion? Ihr seid jetzt ja in 3 europäischen Ländern. Wie geht's da weiter und wie läuft es auch in diesen beiden anderen Märkten?
Also ich lerne ja auch gerade erst sozusagen das Thema und fuchse mich ein. Ich habe zum Glück ja Mathis hier an meiner Seite, der Händchen hält und so. Also ich sag mal, das Onboarding ist natürlich super, weil dadurch habe ich auch zum Glück eine sehr steile Lernkurve und lerne gerade auch, wie das in anderen Ländern funktioniert. Ja, wie in jetzt Italien guckt man zum Beispiel gerade an, dass das wirklich so, dass es ist noch viele Leute mit den Papierstapeln, dann gehen dann zu so einem Steuerbüro. Stellt man sich vor, was wie beim, ich will nicht sagen, wie beim Arzt, ja, oder so, muss noch einen Zettel ziehen, dann steht man da in der Schlange, bei Wind und Wetter wartet, dann kommt man dann irgendwie so in so eine Ecke, wo dann irgendein Alter her sitzt, die Papiere durchguckt und das in einem PC eintippt, ja. Weil die Leute einfach auch Angst haben, dort Fehler zu machen. Und das ist der Prozess, der so erlernt wurde. Und in Italien setzen wir dann an und sagen, das geht auch zu Hause von der Couch. Das geht halt einfach und digital. Und mit Hilfe dann auch von Steuerexperten, die dann im Zweifel nochmal rübergucken und dort helfen und sehen also, es ist kein deutsches Problem. Es ist also auch in anderen Ländern präsent. Frankreich ist wieder anders als auch andere Länder und gucken uns auch viele andere Länder an, weil das ist wirklich ein globales Problem, dass es einfach sehr, sehr komplexe Steuersysteme gibt, die Menschen überfordern und denen dann zu helfen, das dort zu vereinfachen.
Ihr hattet ja, glaube ich, auch mal Stellen für die USA gesucht. Das steht jetzt aber quasi nicht in den nächsten 18 Monaten an.
Nee, genau. Ich glaube, das hatten wir auch ein bisschen besprochen beim letzten Mal. Also USA war für uns jetzt schon lange nicht mehr ein Thema. Es ist natürlich ein super spannender Markt, ist riesengroß, aber hat auch gute Konkurrenz da.
TurboTax.
TurboTax ist halt auch ein ganz anständiges Produkt. Und wir würden da schon Möglichkeiten sehen, auch reinzugehen. Aber gerade noch gibt es einfach so viele Märkte, wo es gar nichts gibt. Halt wirklich überhaupt keine Lösung, wie Martin das beschreibt, wo also 20, 25 Millionen Italiener halt eben mit dem Büro, also im Büro stehen mit einem Stapel Papier. Und da sehen wir noch, eigentlich ist das viel interessantere Problem zu lösen oder das größere Problem.
Wer steht dann da so auf der Shortliste?
Ja, ist also eine lange Shortliste.
An Ländern, wo sich das auch in manchen Ländern ist es ja, glaube ich, quasi bieten sich nicht an und andere sind, ist das Steuersystem so aufgebaut, dass es idealer ist, da zu starten.
Genau.
Also eins, was nicht drauf, ich habe auch ein paar Jahre in London gelebt und in London ist es eines der wenigen Länder, wo es wirklich sehr, sehr einfach ist, wo eigentlich sehr, sehr wenig Steuerrückerstattung gibt, auch für die Menschen und das System einfach komplett einfach ist und im Zweifel der Arbeitgeber das dann mit abgibt oder man kriegt so ein einfaches Formular und macht er dann selbst. Also aber es gibt wenige Länder, die so sind wie Großbritannien und deshalb haben wir jetzt eher eine Longlist als eine Shortlist und arbeiten uns jetzt nochmal durch, um wirklich zu gucken, wo wir da am besten ansetzen.
Du hast jetzt ja mit deinem Start quasi gerade die Hochsaison miterlebt. Am 31. Oktober war ja das Enddatum, die Frist, um die Steuererklärung abzugeben. Mhm. Wie war da so dein Resümee?
Also ich fand das enorm spannend. Mir war das ja auch gar nicht so klar erstmal, weil es ja doch schon nochmal ein anderes auch Geschäft ist auch, so eine starke Saisonalität zu haben. Ja. Es ist ja nicht wie andere Geschäfte, die, weiß ich nicht, wo man auch wöchentlich AB-Tests machen kann oder täglich, ne? Sondern es geht ja wirklich dann auf diese Steuer-Deadline hin. Und für mich war das enorm spannend, weil wir haben dann, so wie in jedem Jahr auch, das ist schon Tradition, dann alle Leute zusammengebracht und wir natürlich unter, das war auch noch vor ein paar Wochen noch, Covid muss man natürlich jetzt aufpassen, aber haben dann für das Team gekocht und weil dachten, jetzt gibt es Nachtschichten. Was schön war zu sehen, ist, dass trotz des Riesenerfolgs, haben da Zahlen gesehen, die wir in der Vergangenheit noch nie gesehen haben, dass durch die Automatisierung und durch die Teams und die Expertise da jetzt nichts um die Ohren geflogen ist. Ne? Das ist ja auch so, wenn du sagst, man weiß ja nicht, wenn man reinkommt, was ist da? Und es ist echt, also ich bin total beeindruckt. Eine Firma auch für die Größe und auch in dem frühen Stadium, wie wahnsinnig toll schon Prozesse, wie das gemanagt ist, die Struktur, was alles schon da ist, auf der man aufsetzen kann. Und das war für mich ein gutes Beispiel. Das heißt, wir konnten da wirklich an dem Abend dann für Teams kochen und es war jetzt nicht so, dass alle bis nach Mitternacht da gesessen hätten, um dort zu helfen und zu gucken. Ist auch nichts um die Ohren geflogen und so. Das war toll zu sehen. Also deshalb bin ich sehr, 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 sehr guter Ding.
Zahlen seid ihr immer ein bisschen zurückhaltend, aber kann man das denn ein bisschen beziffern?
Also kurz davor, das ist die Zahl, die wir intern auch immer als eine der Hauptkennzahl nutzen, ist das, was ich schon sagte, diese 1 Milliarde Euro Steuererstattung. Das ist das, was uns intern antreibt. Das ist jede Woche, wir haben jede Woche so ein All-Hands auch mit dem Team, wo wir dann dort durchführen auch und die OKRs und natürlich auch das als eine der Hauptkennziffer, gefolgt von einer offenen Q&A, wo wir ganz offen über die Fragen sprechen, wo geht die Reise hin. Und ja, diese 1 Milliarde Euro Steuererstattung ist da natürlich ein riesen Meilenstein.
Die muss man ja eigentlich nur durch 1000 teilen und dann hat man ja die abgegebenen Steuererklärungen. Das ist ja die kommunizierte Zahl von Steuerrückerstattungen, die im Durchschnitt reinkommen.
Das ist für die Leute, die eine Steuererstattung haben. Es gibt aber auch noch Leute, die keine Steuererstattung haben, die dann halt null haben oder so was im Finanzamt schulden.
Die zählen nicht in diesen Durchschnitt mit rein, oder?
Nee, das nicht.
Okay.
Ja, also nur für die mit der Steuerrückerstattung. Aber es ist ein großer Prozess, also du kommst relativ nah dran.
Also bei rund so 1 Million. Ja. Man sieht ja, dass ihr diese Zahl in den letzten Monaten schon sehr stark gesteigert habt. Also ich glaube, das war bei der Finanzierungsrunde im letzten Frühjahr, war das bei 270 Millionen, jetzt bei 1 Milliarde. Wie schnell wird es jetzt dauern, bis dann die 2 Milliarden erreicht sind?
Ich will also wissen, wie schnell wir wachsen. Wir wachsen also, ohne jetzt über konkrete Zahlen zu sprechen, also das Wachstum ist momentan ungebremst, muss ich ehrlich sagen. Das ist, wir sehen, wir hatten vorhin kurz schon mal angesprochen über sicherlich Covid auch nochmal was, wo wir heute auch viele Menschen erreichen, die vielleicht früher nie drüber nachgedacht hatten, jetzt einerseits eine Steuererklärung abzugeben oder das dann auch digital zu machen über eine App oder über die Webseite. Und deshalb sehen wir schon, dass die Nachfrage da weiter wirklich wirklich rasant ist. Und ja, und auch nochmal, das, wenn wir über Corona sprechen, da auch das zum ersten Mal viele Menschen überhaupt eine Steuererklärung abgeben mussten, die in der Kurzarbeit waren und so. Und das sehen wir natürlich auch, dass viele da auch davor stehen und sagen, wie funktioniert das eigentlich? Und im Zweifel überfordert sind und denen zu helfen, dort diese Komplexität rauszunehmen und das einfach zu machen. Das haben wir auch gesehen, dass das gut ankommt. Und ja.
Jetzt noch ein bisschen so auf das Unternehmen gezoomt. Wie würdest du sagen, führt man so ein Unternehmen mit 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anders als so mit ein paar Tausend, was ja auch ganz anders funktioniert?
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass in so einer Phase, und ich hatte ja auch schon in anderen Startups diese Phase durch, wo man durch verschiedene Wachstumsphasen gibt, dann ist es extrem wichtig, die Kultur und die DNA, die es erfolgreich ja gemacht hat, bis dahin zu kommen, weiterzubehalten. Ne? Wenn man einerseits, man wächst ja sehr, sehr stark, stellen viele neue Leute an, wir sind jetzt 350 Leute, planen jetzt zum Ende nächsten Jahres auf über 600 Mitarbeiter zu wachsen, also auch weiter neue, tolle Leute einzustellen. Und dabei ist natürlich wichtig, immer sich auch darauf zu besinnen, was sind die Werte, die Kultur. Das war auch ein Hauptgrund für mich, zu Taxfix zu gehen, muss ich sagen. Das, was Mathis da aufgebaut hat, zusammen mit Lino, ist wirklich, muss ich sagen, eine sehr wohlwollende, offene, kollaborative Kultur. Und gleichzeitig geht es trotzdem darum, immer sehr produktfokussiert, kundenorientiert zu schauen, wie man immer mehr Menschen hilft und dann wächst. Und ich glaube, da geht es dann natürlich auch in solchen Phasen darum, wenn plötzlich Mitarbeiter mitwachsen, die früher vielleicht einen Job gemacht haben oder richtig tolle Experte waren und plötzlich sind sie jetzt Manager. Und dann ist einer plötzlich irgendwie Manager von Managern und so. Man kommt ja dann in solche Phasen und das ist schon eine große Veränderung für viele. Und da muss man auch schauen, wer hat da Lust drauf, wem macht das Spaß. Und als Unternehmen ist ganz, ganz wichtig, dann auch die Tools zur Verfügung zu stellen, um dort zu helfen mit Coaches, mit unserem People-Team, die sich natürlich sehr stark darum auch kümmern, dann und ja auch für die Manager selbst dann als Mentor da zu sein, um denen zu helfen, diesen Wechsel zu schaffen.
Dieses Kulturargument, das bringen ja eigentlich immer alle Startups. Manche hängen dann irgendwelche Sprüche an die Wand oder stellen noch einen Kühlschrank auf. Wie kann man das so ein bisschen anfassbarer machen? Was ist denn eigentlich jetzt heiß? Und wie du das auch schaffen willst, das zu behalten in dieser Phase?
Ich kann vielleicht was sagen, also wie wir das auch vielleicht ein bisschen anders angegangen sind als eigentlich die meisten Unternehmen. Wir hatten ja damals schon nach der Series A, als wir 10 Millionen geraced haben, hatten da zum ersten Mal damit mit Valar Ventures, da war klar, da gibt es jetzt eine riesen Wachstumsphase. Und Lino und ich haben uns echt zusammengesetzt und hatten riesen Angst, dass uns das völlig kaputt macht. Also dass das Unternehmen, die Kultur halt völlig verloren geht, wenn wir jetzt diese vielen Leute einstellen, oder? Und uns dann sehr viel Gedanken gemacht, also auch wirklich über mehrere Monate, genau zu definieren, was ist eigentlich die Kultur, die wir sind und auch die wir brauchen, um richtig erfolgreich zu sein. Da haben wir unglaublich viel Zeit, also mit dem Team wirklich verbracht, das zu definieren, mit Consultants und so weiter, aber vor allem auch viel Gründerzeit da reingeflossen. Und ab da haben wir das extrem tief halt auch implementiert, weil jeder hat es schön an die Wände geschrieben, oder? Das heißt aber noch nicht, dass es gelebt wird. Und ich glaube, das ist da wirklich die Frage, wird es wirklich, wirklich gelebt? Und da haben wir das unglaublich tief, also in alle Recruiting-Prozesse sind die halt eingebaut. Es ist zum Beispiel eben jeder, der interviewt wird bei uns, kriegt immer noch mal einen Cultural Check von halt jemand aus einem anderen Department, die nur das machen, die halt nur trainiert sind, aber wirklich gut trainiert sind, die machen das besser als ich mittlerweile, halt auf Cultural Check zu überprüfen. Die sagen oft auch nein. Das wollen wir lieber nicht verraten. Aber mindestens, also sie sind absolut auf unsere Werte halt, alle Fragen sind absolut auf die Werte gemustert und die Leute da auch sehr talentiert rauszufinden, passt es oder nicht. Und die sagen auch oft nein. Die haben dann auch ein richtiges Veto und dann werden nicht geheiert. Auch wenn da die talentierteste Person drin ist, wenn es kein Culture Fit ist, ist es ein Nein. Und wir haben vielleicht ein, zwei Mal eine Ausnahme gemacht, haben sie jedes Mal total bereut. das hat immer nicht geklappt. Also die Cultural Fit Leute waren immer exakt richtig, wenn sie gesagt haben, nee, eher nicht. Und das war ein Riesen-Learning. Also das ist nur ein Teil von dem, was wir ganz vielen Prozessen, also alle Performance Reviews in ganz, ganz vielen Aspekten, die Werte sind eigentlich immer überall zu finden und man hat Touchpoints halt jeden Tag damit. Und das ist, glaube ich, schon ganz anders, als ich es meistens sehe bei Unternehmen, die sagen auch Kultur und so weiter, aber vielleicht nicht so strukturell, nicht so bewusst halt wirklich tief implementiert im Unternehmen, was halt dann auch wirklich gelebt wird. Da haben wir auch, glaube ich, mittlerweile einen sehr guten Ruf allgemein, dass wir das nochmal ein bisschen anders gemacht haben. Und das war dann auch eben mega wichtig natürlich beim Hire von Martin, dass das perfekt passt. Und,
hattest du auch einen Anruf aus einer anderen Abteilung?
Das Kulturinterview und ich habe es zum Glück.
Genau, ja. Martin haben wir es noch selber gemacht.
Aber wichtig ist in dieser, ich glaube auch jetzt in dieser Phase, und da sprechen Mathis und ich auch viel drüber, was auch Teil mit der Kultur ist, was ganz, ganz wichtig ist, diese Offenheit und Transparenz zu haben. Ne? Weil man versucht wirklich die klügsten, smartesten Talente davon zu überzeugen, mit Teil sozusagen von Taxfix zu werden. Und dann brauchen sie natürlich auch den Freiraum, auch zu entscheiden, Fehler zu machen. Ja? Also und diese Schlagkraft, da scheitern ja auch viele Startups dran, die dann sich sozusagen aus so einer sehr, sehr engen, vielleicht auch ja aus so einer historisch bedingten Nische heraus dann entwickeln und stellen dann ganz, ganz viele Leute ein, werden aber nicht schneller. Ne? So, das ist dann, sondern dann gibt es dann so eine Phase, wo im Zweifel gar nichts mehr geht. Und da gibt es auch viele Startups, die dann dahin kommen und schaffen die darüber hinaus. Und das muss ich sagen, ist echt auch toll zu sehen, dass, und das ist ja auch mit Teil der Kultur, diese Offenheit und Transparenz, dass alle zu jedem Zeitpunkt Zugang haben zu allen Informationen, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Auch natürlich immer unter Unsicherheit. Und dafür hat man ja aber kluge Leute, um das dann zu machen. Und dann auch in dem Bereich alle zu ermutigen, einfach Sachen auszuprobieren, Fehler zu machen, diese Fehlerkultur daraus zu lernen. Und da eine Agilität zu entwickeln, die einfach sicherstellt, dass man einfach schnell und innovativ und sehr kundenorientiert weiter wächst. Das ist wichtig.
Bei deinem alten Arbeitgeber WeWork gab es ja zum Thema Kultur auch viele Berichte. Da lief ja einiges schief.
Oh ja.
Was sind da die Sachen, die du da mitgenommen hast, wie man das anders und besser machen kann in deiner zukünftigen Karriere jetzt?
Also das eine ist, ich hätte sicherlich meine Due Diligence besser machen müssen. Das habe ich diesmal gemacht, deshalb sitze ich auch hier. Also was mir nicht, auch vorher muss ich ehrlich sagen, nicht klar war, es gab sicherlich sehr einerseits wenig Struktur und das ganze Thema Corporate Governance war da. Ich meine, hat man ja viel drüber gehört, gelesen jetzt und ich habe gehört, jetzt gibt's auch bald irgendwie eine Netflix-Serie irgendwie so drüber. Da freue ich mich schon drauf.
Kommst du auch vor, oder?
Nee, ich hoffe nicht. Ich meine, ich kam ja zu einer Phase, um zu sagen, gibt da auch ganz viele tolle Menschen, ja, die wirklich sich, auch wenn man jetzt heute auch in so ein WeWork geht, die sich wirklich drum kümmern und der Gedanke, und das treibt uns ja auch rum, wirklich wie schafft man denn ein tolles Arbeitsumfeld? Ja, so das war der Hauptgedanke. Dass dann da sehr viel schiefgelaufen ist, war also eher eine Restrukturierung, um die es ging in meiner Rolle, die ich dann gemacht habe. Aber die Grundidee, und das ist was, über das wir Mathis und ich jetzt aussprechen, ist, wie sieht denn die Arbeit der Zukunft aus? Also unsere Lösung ist, wir haben jetzt machen ein Hybrid-Work-Konzept. Wir ziehen jetzt auch um in den neuen, in so einen Campus.
WeWorker.
Sondern in die Köpenicker Straße und haben da einen neuen Campus und wollen natürlich auch unseren Mitarbeitern das bestmögliche Umfeld geben. Und einerseits die Flexibilität, auch von zu Hause zu arbeiten. Wir haben momentan das Konzept, dass wir sagen, 20% alle 2 Wochen sollten sich die Teams auch treffen, idealerweise persönlich, wenn es dann jetzt auch Corona wieder zulässt. Weil es wichtig ist, und wir glauben auch dran, dass es wichtig ist, wenn die Menschen zusammenkommen, dass da einfach kollaborativ ganz, ganz viel entsteht. Und gleichzeitig wollen wir aber auch die Flexibilität geben, auch von zu Hause zu arbeiten, wenn es möglich ist. Oder haben zum Beispiel auch die Regelung, dass man 6 Wochen komplett im Ausland arbeiten kann. Also alles, was so viel Flexibilität gibt, um einfach die besten Leute und Talente zu holen und auch zu halten und gleichzeitig ein Umfeld zu schaffen, dann mit dem tollen neuen Büro, was wir eröffnen dort, wo sie auch zusammenkommen können, um einfach Ideen zu besprechen und gemeinsam tolle Sachen zu bauen.
Das ist jetzt das Compliance-Thema, das schon angesprochen, was man bei WeWork stellvertretend in der Tech-Szene ja so ein bisschen sieht und auch bei Facebook ein bisschen, dass zu viel Macht im Grunde genommen auch bei den Gründern konzentriert ist. Denkst du das jetzt bei der weiteren Skalierungsphase jetzt irgendwie schon mit, im Sinne von, dass man irgendwelche Mechanismen einbaut, um ja quasi Fehlentwicklung zu merken auch?
Also ich muss sagen, das sagte ich ja auch, für ein Unternehmen auch der Größe bin ich enorm auch beeindruckt, die heute schon die Strukturen, die Prozesse, Compliance, Governance, das Thema bei Taxfix, wie das angegangen ist. Und ist jetzt ja auch, sag mal so, ist, werden wir natürlich weiter gemeinsam entwickeln mit Mathis und ihm als Chairman. Aber da, glaube ich, geht es ja vielen Unternehmen so. Die wachsen und gerade in wichtigen Bereichen, dass ein absoluter Fokus drauf sein muss. Das ist also, deshalb ist es auch gut. Also wenn man sieht, dass viele da auch dran scheitern, ich glaube, das ist immer eine gute Mahnung auch an viele andere. Und da passiert ja auch heute enorm viel und das ist gut zu sehen.
Was meinst du, da passiert enorm viel?
Na jetzt, wenn man sich so viele Startups anguckt, dass, ich sag mal so, auch in der frühen Phase jetzt so Chief Compliance Officer, dass sozusagen das regulatorische Risikomanagement einfach ein absoluter Fokus haben muss. So, und das ist für uns, wir nennen das eigentlich ein Hygienefaktor. Es ist, braucht man gar nicht drüber zu diskutieren, dass das ganz entscheidend ist. Und auch in anderen Bereichen jetzt, das, was wir zum Beispiel besprechen, die haben ganz, ganz tolle auch Unternehmenskultur und Team, nennen wir die Diversity Guild, wo wirklich auch das ganze Thema Diversity sehr, sehr zentral, tief im Unternehmen verankert ist. Und wir haben jetzt auch die Gespräche darüber, wann formalisiert man das? Also ab wann ist ein Unternehmen so groß, dass man sagt, da muss man eine Vollzeitstelle wirklich für schaffen, um sicherzustellen, dass die Themen dann auch umgesetzt werden. Und heute ist es halt sehr, sehr tief verankert, denn wirklich bei vielen Mitarbeitern im Unternehmen, die das einfach selbst tragen, zusammen mit dem HR-Team. Also das sind auch Fragen, die dann in so einer Wachstumsphase jetzt hochkommen.
Ich denke auch natürlich, also gerade was du gesagt hast, dass sich so konzentriert dann die Macht auf die Gründer, oder das ist natürlich genau das, was wir jetzt auch ein bisschen auflösen. Also mit mir als Chairman natürlich Shareholder und weiter involviert, aber Martin übernimmt ja jetzt hier das operative Geschäft und diese Trennung alleine bringt schon eine sehr gesunde Governance auch nochmal ein anderes Gewicht vom Board und Oversight und auch eine gute Connection halt, weil ich auch das Business auch kenne und näher dran bin und weil ich mit Martin, aber trotzdem natürlich die Martin ja im Lead ist, natürlich dann operativ. Und ich glaube, das ist auch alles sehr gesund. Und ich glaube, da sind wir auch vielleicht ein bisschen speziell, weil wir alle nicht so große Egos sind und auch mal reflektieren dürfen. Und ja, da sehe ich gar keine Gefahr bei uns.
Martin, wie hast du das dann vorher abgeprüft? Du hast gesagt, bei WeWork hättest du gerne vorher genauer reingeguckt. Wie hast du in diesem Fall das genau überprüft?
Ich habe ganz, ganz viel Zeit mit Mathis verbracht und mit Lino. Und das, was ich vorhin sagte, diese langen Spaziergänge, wo wir uns auch sehr lange und tief auch ausgetauscht, unterhalten haben über das, was uns umtreibt, unsere Werte, was wir uns wünschen vom Leben, aber auch vom Unternehmen, wie das aussehen muss, über die zukünftigen Ziele. Und das war echt toll. Ich sprach ja vorhin an, dass ich erst das ganze Thema Steuern, wo ich so dachte, oh, das ist jetzt wirklich das Herzenthema. Und es geht natürlich immer einher, wenn man dann sieht, okay, wow, da ist ein riesengroßes Problem und das wollen wir für die Menschen lösen. Dann gleichzeitig aber auch, die Chemie muss einfach stimmen und die Kultur und die Werte. Und das war zum Glück, da haben wir ganz schnell einfach auch geklickt und gesehen, dass wir da enorm viele Gemeinsamkeiten haben und ja, haben dann sehr, sehr viel Zeit drauf verbracht. Jetzt bin ich seit, ein bisschen länger als 2 Monate dabei und du siehst, ich lache noch und das macht echt viel Spaß.
Zumindest hier, ja. Genau, vielleicht die letzte Frage. Du bist ja dann wahrscheinlich auch mit den Ambitionen gekommen, diese Firma auf ein Level zu heben, wie bei deinen alten Arbeitgebern. Wann können wir damit rechnen? Ist das eher 2, 3 Jahre oder geht es da eher um 10 Jahre, in dem man...
Also ich sag mal so, ist natürlich der... es geht darum, wirklich langfristig was, auch nachhaltig was aufzubauen. So, und deshalb geht es jetzt gar nicht darum, jetzt irgendwie kurzfristig in 2, 3 Jahren dort irgendwelche Ziele zu setzen. Ging ja irgendwelche schon welche Gerüchte rum, IPO, jetzt hier und da gibt es ja viele. Das ist für uns momentan gar kein Thema. Thema ist wirklich, wie ich vorhin sagte, jetzt erstmal darauf zu fokussieren, das Produkt weiter zu skalieren, einfach das beste Produkt zu bauen, dann international zu schauen. Und dann schauen wir mal in ein paar Jahren, wo wir dann da stehen.
Alles klar. Dann wir halten euch im Blick. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Klasse. Vielen Dank.
Danke dir.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.